Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Da, wie ich alleine weitergestapft bin, da habe ich wirklich auch Tränen in den Augen gehabt, weil unser Ziel war es einfach, gemeinsam auf einem 8000er stehen. Da habe ich gewusst, der Traum, der wird sich da jetzt nicht erfüllen.
Und dann ist da eine riesengroße Lawine auf uns im Basislager zugedonnert. Und das waren dann durchaus einmal so die schwersten Stunden auf dieser Expedition und ja wahrscheinlich auch in meinem Leben, da zu warten und nicht zu wissen, was Sache ist.
Sie tun das freiwillig, immer wieder. Sie besteigen die höchsten Gipfel und trauen sich damit in die Todeszone der Berge. Marlies und Andi lieben das Abenteuer, das Höhenklettern und sich. Sie sind nämlich ein Paar. Ihr kennt die beiden vielleicht schon aus Episode 55. Damals haben wir über ihr Alpen-Vanlife gesprochen und natürlich die Leidenschaft für die Berge. Heute wollen wir über ihren Versuch sprechen, 82 4000er zu besteigen und es geht auch um das Drama vom Manaslu. Ich möchte von Marlies und Andi wissen, wie nahe manchmal Grenzerfahrungen und Gipfelglück beieinander liegen, wann der richtige Moment auch mal zum Aufgeben ist und was wir von beiden lernen können, wenn es um das herrliche Hobby Hochtouren geht.
Rausgehört mit Joris Alexander Krug.
Hallo Marlies.
Hallo Joris.
Hallo Andi, da sind wir mal wieder, ne? Grüß dich.
Hallo Joris, servus. Ja, schön dich wieder zu hören.
Genau.
Ich freue mich auch sehr, wir sind verbunden. Ihr sitzt, glaube ich, irgendwo ganz romantisch unter einem Baum gemeinsam und teilt euch ein Mikrofon. Und ich bin hier im stickigen Podcast-Studio, habe ich das richtig beschrieben?
Der Baum stimmt, ja, stickig ist bei uns auch. Wir sitzen im Bus herinnen und
36 genau. Grad.
Das sind jetzt gerade die Tage, wo wir 30 oder 35 Grad draußen haben. Also bei uns ist es auch stickig gerade.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, damals an unsere erste Episode. Da wart ihr ja so richtig im Vanlife-Business drin. Seid ihr immer noch mit dem Van unterwegs und lebt noch drin oder hat sich das mittlerweile geändert?
Ja, er ist nach wie vor unser treuer Begleiter. Aber inzwischen haben wir ein kleines Basecamp uns gefunden in der alten Heimat in Wendischgarsten in Oberösterreich. So ein kleines Holzhaus.
Schaut aus wie ein Berg, A-Frame, und ist richtig cool. Und wir haben ungefähr ein Jahr lang haben wir das saniert. Und da war es durchaus praktisch, weil wir wirklich sehr viel umgerissen haben in dieser Zeit. Und der Bus ist immer direkt vor der Baustelle gestanden. Und somit haben wir dann noch monatelang auch noch im Bus gewohnt. Das war praktisch.
Sehr schön. Und ihr mögt auch nach wie vor die Berge, das ist ja das Tolle. Und heute wollen wir ganz konkret über das Thema Hochtouren sprechen und eure ganz besondere Leidenschaft für ganz besonders hohe Berge. Das jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Wir können ja mal einsteigen mit einem Moment, der für euch, glaube ich, immer noch präsent ist, auch wenn er schon viele Jahre her ist. Passiert ist es auf dem Manaslu und ihr hattet diesen Gipfeltraum. Ihr wolltet gemeinsam als Paar ganz nach oben, aber musstet dann eine schwere Entscheidung treffen. Ihr musstet euch trennen. Marlies, wie erinnerst du dich an diesen ganz besonderen emotionalen Moment damals? Was war da los?
Da waren sehr, sehr, sehr viele Gedanken. Die haben sie schon, ja, einen langen Aufstieg hinweg in meinem Kopf gedreht und waren ganz viele Putzleteile, weil dieser Gipfelaufstieg am Manaslu, der ist nicht unter den allerbesten Vorzeichen gestanden. Der Monsun hat in dieser Saison gar nicht aufgehört, die Lawinengefahr war extrem hoch und auch unser Hochlager ist da von einer Lawine verschüttet worden, zum Glück zum Zeitpunkt, wo wir unten sicher im Basecamp waren. Aber jetzt sind wir viel später als erhofft erst losgekommen, haben uns im Lager 3 von anderen Bergsteigern Ausrüstung ausgeliehen. Zum Glück, die hat halt so gar nicht gepasst und somit ja, war das alles richtig, richtig anstrengend. Und nach 8 Stunden, die wir da schon die Nacht eine steile Flanke hinauf durchgestiegen sind, habe ich dann für mich an einem Punkt erkannt, wo ich gesagt habe, bis hierher und keinen Schritt weiter. Ich kenne halt einfach zu viele Geschichten von Bergsteigern, ja, die gut raufkommen, aber halt nicht mehr sicher zurück. Mhm. Und da habe ich dann für mich den Entschluss gefasst, ich drehe um und der Andi kann es aber gerne noch alleine versuchen.
Puh, das ist erstmal ein Moment, Andi, wenn man das so hört, als auch als Lebenspartner in dem Moment ja sowieso. Da tut man sich doch schwer, dem dann zuzustimmen, oder? Weil alternativ hättet ihr auch beide wieder runterklettern können in dem Moment.
Ja, natürlich. Und normalerweise oder in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass wir also gemeinsam die gleiche Richtung weitergehen. Es ist halt einfach, das hat sich abgespielt auf 7400 Meter. Es ist einfach ein viel größeres Projekt, wenn man sich so ein 8000er vornimmt. Also da sind einfach die ganzen Rahmenbedingungen ein bisschen anders auch. Einer von den wichtigsten Punkte, die wir da beide erkannt haben, wir sind da die ganze Nacht durchmarschiert und normalerweise, wenn dann irgendwann um 5 oder 6 Uhr die Sonne aufgeht, die ersten Sonnenstrahlen ins Gesicht fallen, dann gibt einem das richtig Kraft, zumindest bei einer Hochtour in den Westalpen, wenn man auf den Mont Blanc geht oder so, dann ist das immer so ein
Magic Moment.
Genau, Magic Moment. Aber ja, da auf 7400 Meter Mannersloh, als die Malis da gesagt hat, sie dreht um und ich einfach gewusst habe, wow, nicht einmal der Sonnenaufgang kann uns jetzt so viel Energie und Motivation geben, war das, glaube ich, so das größte Zeichen, dass die Entscheidung für die Malis wirklich klipp und klar ist. Das ist schon was auf einen 8000, das sehr zum Tragen kommt, dass man echt gut auf seinen Körper hören muss und die Entscheidung wirklich bewusst treffen muss. Man ist einfach um so viel weiter weg von allem, als man zum Beispiel in den Alpen ist und umso mehr muss man da auf seinen eigenen Körper hören. Und ja, ich für meinen Teil habe einfach gespürt, ja, mir wird schon noch so ein Ticken besser gehen und ich hätte noch ein bisschen Energie, dass ich es probieren kann. Und umso mehr bin ich der Malis wirklich auch dankbar, dass sie den Vorschlag gemacht hat. Also es wäre natürlich überhaupt kein Thema gewesen, dass ich mit ihr runtergegangen wäre, aber die Frage, die hat sie in dem Sinne nicht gestellt, weil der Weg bis hierher jetzt mal technisch unschwierig war. Also es war jetzt keine Frage, dass die Malis da nicht alleine absteigen könnte. Also jetzt von dem her war das kein Thema. Genau, also insofern tausende Gedanken in vielleicht 2 Minuten, in denen sie das abgespielt hat. Wenige Worte, 2 Minuten, aber es war irgendwie ziemlich alles klar da rundum.
Und da muss man vielleicht noch sagen, dass wir halt einfach, ja, auch wenn man immer als Seilschaft und als Team unterwegs ist, darf man halt in keiner Sekunde vergessen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Mhm. Und so sind wir halt auch am Berg unterwegs. Also sicher wissen wir müssen sich aufeinander verlassen können und wir machen alles füreinander. Und es gibt aber genauso Momente, wo man halt einfach für sich entscheiden darf, so, für mich passt es bis hierher und keinen Schritt weiter. Und wenn man dann aber weiß, hey, man bringt den anderen nicht in Gefahr, sich selber nicht in Gefahr, dann war das für uns einfach genauso ein guter Moment zu sagen, hey, ich vertraue einfach voll darauf, dass du das alleine gut schaffst. Und somit dürfen sich da die Wege ja durchaus mal trennen.
Ja, da sind wir drin in einer Geschichte, einer von vielen Geschichten, die ihr schon in den Bergen erlebt habt. Und das war ja gar nicht so selbstverständlich, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, wie das damals losging. Mittlerweile seid ihr ja richtige Profis, kann man schon sagen. Aber Malis, du bist ja erst mit Anfang 20, glaube ich, angefangen mit diesem Hobby. Wie war das damals? Wie hat es dich gecatcht?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich zu viel Urlaub stehen konnte. Gehabt habe in meinem Job als Journalistin. Und ja, was macht man mit zu viel Freizeit? Man geht vielleicht einfach einmal wandern. Und da habe ich auf den kleinen Hausbergen für mich die Natur entdeckt und meine große Leidenschaft für das Bergsteigen. Und die Hausberge sind dann von Mal zu Mal gewachsen. Und aus 1000 Meter hohen Hügeln wurden dann einmal 2000er, 3000er, irgendwann die 4000er. Und ich bin da einfach so richtig reingerutscht. Habe dann auch das Glück gehabt, dass ich mich beruflich auch in diese Richtung verändern konnte. Ich habe einfach den mutigen Schritt gemacht, dass ich mich selbstständig mache mit dem Journalismus und diese mit den Bergen in Verbindung bringe. Und ja, ich sitze seither nicht weniger vor dem Computer. Aber ich darf in dieser Zeit halt auch mich mit den Bergen beschäftigen und das alles vertiefen. Und das ist einfach wahnsinnig schön, wenn man das so miteinander verbinden kann.
Ja, und irgendwann Verbindung. Apropos, ist der Andi dann ja auch in dein Leben gekommen. Und Andi, du warst schon unterwegs, bevor du Marlies kennengelernt hast. Ich glaube, du bist ja seit der Jugend schon so ein richtiger Kletterfreak, oder?
Ja, ich habe auf jeden Fall, ich würde mal sagen, einen relativ klassischen Weg zum Bergsteigen hingelegt. Ich war mit meinen Eltern früher immer wieder mal wandern. Mhm. Als Jugendlicher hat es mich gar nicht interessiert und dann so über die Sportklettern wieder meinen Einstieg gefunden. Da war ich so 17 Jahre alt oder so. Ja, und dann mit den richtigen Freunden und so und übers Klettern einfach wieder meinen Weg in die Berge gefunden und der hat mich nicht mehr loslassen.
Und dann wart ihr irgendwann ein Team. Ihr seid ein Paar geworden. Wie hat dieser Moment euch auch zusammen noch mal mehr an die Berge gefesselt? Weil ihr habt ja von Anfang an gemerkt, diese Leidenschaft, die teilt ihr.
Ja, genau. Wir waren, also wir haben uns natürlich in den Bergen, aber zuvor halt einfach nur freundschaftlich bei so einem Stammtisch auf einer Hütte bei uns in der Gegend, wo wir öfter oben waren. Da haben wir uns kennengelernt und haben auch schon die ein oder andere Tour gemeinsam gemacht. Und ja, also irgendwie sind wir halt drauf gekommen, dass wir den gleichen Blick auf die Berge haben und dass wir uns da auf Tour ganz gut ergänzen und halt super Sachen gemeinsam machen können.
Und irgendwann haben wir halt auch im Tal festgestellt, dass wir da uns eigentlich auch ganz gut verstehen.
Ja, mittlerweile seid ihr so ein richtig eingeschworenes Wander- und Bergteam, so kann man es ja sagen. Probiert natürlich so oft wie möglich mit dem Van in die Berge zu fahren. Wie ist das so bei euch im Umfeld? Typische Frage, die Familie, die Freunde, sagen die, ach nö, jetzt sind Marlies und Andi schon wieder weg, schon wieder in den Bergen, schon wieder auf Hochtour? Oder sagen die, das ist eure Leidenschaft? Es war ja klar, dass die zusammenfinden und so oft es geht in die Berge fahren. Wie ist so das Feedback von den Menschen um euch herum?
Ich würde sagen, genauso wie wir langsam unser Bergsteigen gesteigert haben, hat auch unser Umfeld mitgekriegt, dass uns halt doch immer wieder mal einige Wochen nicht sehen. Und ja, spätestens seitdem wir da in unseren Bus eingestiegen sind und da mit dem zuvor 5 Jahre unterwegs waren, haben wir unsere Familien das in die Reihe bekommen und die Freunde, dass wir von Zeit zu Zeit immer vorbeikommen und dann freuen wir uns, wenn wir uns sehen, aber dann wieder mal ein paar Wochen unterwegs sind.
Und da denke ich so gern an deine Oma, die immer gesagt hat, ah ja, ihr habt euch heute gefunden. So super.
Schön. Und Selbstständigkeit nebenbei klappt auch einigermaßen oder wie ist da so mittlerweile der Stand?
Genau, wir sind beide selbstständig. Die Marlies als Autorin, ich als Fotograf. Und in dieser Kombination haben wir halt wirklich die Berge so in unserem eigenen, ja, in unserer eigenen Art und Weise zum Beruf machen dürfen. Wir haben keine fixe Idee gehabt, wie das aussehen könnte. Aber jetzt nach einigen Jahren können wir sagen, es war eine gute Entscheidung. Es sind immer wieder spannende Aufträge, die unterschiedlichsten Geschichten, die wir umsetzen dürfen. Genau, also wir haben es keine Sekunde bereut. Außer wenn man vielleicht wieder mal wirklich lang vor dem Laptop sitzt, weil das macht man halt als Selbstständiger so und sie denkt, wann komme ich wieder mal in die Berge? Aber ja, dann weiß man ja, man hat es so ausgesucht und man sitzt wegen spannenden Berggeschichten am Laptop.
Ihr habt es gerade so schön beschrieben, eure Ziele sind immer weiter gewachsen, quasi mit jedem höheren Berg noch ein Ziel obendrauf. Und irgendwann gab es ja da ja diesen Traum von den 82 Viertausendern. Marlies, wenn du daran zurückdenkst, wie ihr diesen Traum gemeinsam auch entwickelt habt, wie war das damals? Warum gerade die 4000er und warum gerade 82? Was ist der Hintergrund dieser Geschichte?
Ja, die ersten meiner 4000er habe ich alle neben meinem Vollzeitjob bestiegen. Das war einfach für mich so der geniale Ausgleich zum stressigen Journalistenleben, weil man da einfach so Schritt für Schritt eintaucht in eine ganz andere Welt und Landschaft und einfach der Alltag da immer kleiner wird mit jedem Schritt. Und somit war das einfach wirklich so das, was mich da total gefesselt hat in den Bergen. Ich war immer richtig gerne alpin klettern, also habe nicht nur den Fokus auf die 4000er gehabt, aber habe gespürt, das ist was mich wirklich zutiefst begeistert. Dann habe ich das Glück gehabt, dass ich ein halbes Jahr als Journalistin in der Schweiz gearbeitet habe und da waren die 4000er plötzlich vor meiner Haustüre.
Ah, super. Heimvorteil.
Ein richtiger Heimvorteil. Das war eine total lässige Zeit und wieder zurück in Österreich. Ja, habe dann irgendwann einmal den Andin eher kennengelernt und der war auch richtig begeistert für so Hochtouren Und dann haben wir wieder mal ganz eine lange Tour unternommen, die Überschreitung vom Schreckhorn zum Lauter Ahorn. Und richtig lässige Gratkletterei auf über 4000 Meter. Und nach dieser Tour haben wir einen Rasttag eingelegt gehabt am Brienzer See. Und da habe ich mich so beiläufig einmal gefragt, wie viele 4000er ich jetzt eigentlich schon bestiegen gehabt habe. Und ich habe das gar nicht genau gewusst, aber wir haben da so ein paar Führer dabei gehabt. Und ich habe so ein 4000er Büchlein zur Hand genommen und einmal nachgezählt. Und dann bin ich da auf 62 4000er gekommen, die ich schon bestiegen gehabt habe. Also ich habe das vorher echt nicht genau bewusst mitnotiert oder verfolgt. Aber ja, da habe ich mir dann auch gedacht, oh wow, okay, sehr cool, da sind ja jetzt eigentlich nur noch 20 übrig. Und der Andi war da irgendwie auch gleich recht begeistert.
Ja, und so war es klar, dass wir der Malis ihre letzten 4000er der Alpen gemeinsam probieren werden.
Und das waren noch so die Urlaubsziele für die nächsten 2 Jahre. Da haben wir dann diese Berge besteigen dürfen.
Ich finde auch, das hört sich ja erstmal sehr viel an, diese 82 4000er in Summe. Aber wenn du vorher schon über 60 hattest, wie oft warst du denn dafür unterwegs? Also wirklich dann über 60 Mal schon oder hast du auch manchmal 2 4000er so auf einer Tour verbunden?
Das ist ja das Wunderbare bei den 4000er, da kann man ja sehr oft mehrere in einer Tour miteinander verbinden. Mhm. Ganz prädestiniert zum Beispiel im Wallis in der Schweiz, da gibt es die berühmte Spaghetti-Runde. Die hat den Namen, weil man auf den italienischen Hütten früher eigentlich immer nur Spaghetti bekommen hat. Und da kann man zum Beispiel gleich mehr als 12 4000er einsammeln, wenn man so möchte. Ja, und somit waren es nicht 60 einzelne Touren und auch nie mit dem genauen Ansinnen, dass ich jetzt unbedingt gleich mehrere einsammeln möchte. Ich habe sehr viele mit Skiern, mit dem Gleitschirm bestiegen, über andere Wege als die Normalrouten. Also einfach kreativ unterwegs sein dürfen an diesen Bergen und somit kommt dann einfach schon was zusammen, wenn die ganze große Leidenschaft des Bergsteigen ist und man seine ganze freie Zeit da aufwendet dafür.
Und dann ist aber auch das Spannende dabei, also es gibt nicht nur die einfacheren 4000er, sondern bei den 82 in den Alpen sind halt auch schwierigere Touren dabei. Und dann gibt es halt auch Touren, wo man halt für einen Gipfel eher 2 oder 3 Tage einplanen muss. Also es ist irgendwie eine bunte Mischung.
Wie habt ihr da die Schönheit der Alpen vielleicht auch neu entdeckt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man ganz bewusst die 4000er sich raussucht, auch hinterher natürlich fein säuberlich notiert, dass man da war. Ja, man muss ja anfangen, sich die Sachen aufzuschreiben. Wie habt ihr da die Schönheit vielleicht auch nochmal ganz anders wahrgenommen? Weil man ist ja viel intensiver auch in diesem Abenteuer, wenn man 4000er für 4000er erklimmt.
Ja, für mich auf jeden Fall als Fotograf, der immer die Kamera dabei hat, war das natürlich schon ein Geschenk, dass man da die Alpen aus so vielen Blickwinkeln sehen darf und halt auch mit der Kamera festhalten darf.
Ja, und das sind halt für mich ja immer ganz die Momente, die sich wie Bilder im Kopf abspeichern, wenn man über einem Wolkenmeer hinaustritt und noch wirklich da über den Wolken steht. Und das sind Bilder, die vor allem einfach auch im Kopf bleiben und im Herzen.
Was war denn so vielleicht so ein besonderer Moment, den ihr bei diesen vielen 4000er Abenteuern erlebt habt? Gibt es so eine Geschichte, die ihr dann immer gerne erzählt, so eine Anekdote vielleicht, irgendwas Unerwartetes, was unterwegs passiert ist?
Also eine 4000er Tour, an die mich wirklich sehr gerne zurückerinnert, ist der Pöterie Integral gerade am Mont Blanc, ganz einfach, weil das eine richtig große Linie ist am Mont Blanc, also definitiv zu den schwierigeren 4000er Touren. Wir waren 4 Tage unterwegs auf dem Grat. Man klettert da über 3 4000er hinauf zum Mont Blanc. Das ist einfach eine Tour, wo so viel zusammenpassen muss. Also der Schnee, der Fels, das Wetter. Ja, selber muss man gut akklimatisiert sein, sich richtig einschätzen. Und das ist uns super aufgegangen und wir haben die Tour eigentlich richtig genießen können. Und ja, das ist dann schon ein Geschenk, wenn man nach so einer Tour oben am Mont Blanc die letzten Schritte zum Gipfel macht.
Und das Geniale ist ja das bei so Hochtouren, das sind alle für sich so intensive Erlebnisse, dass ich wirklich auch zu jeder einzelnen Tour so meine Momente in Erinnerung behalte und also unterschiedlich auf ihre Art und Weise. Somit glaube ich, durchaus schwer, dass man da eins herauspickt.
Ja, das ist wirklich das Schöne an den 4000ern und spätestens, wenn man sich zum Ziel setzt, alle zu besteigen, dann sieht man einfach wirklich so eine Bandbreite. Es gibt einfach 4000er, die sind mehr zum Felsklettern, es sind welche, die sind rein am Gletscher, es gibt welche, ja, wo einfach alles kombiniert ist, Fels, Eis. Das ist einfach wirklich das Schöne, diesen Querschnitt über die Alpen, den man da präsentiert bekommt und erleben darf.
Ja, das, weil du die Schönheit ansprichst, da ist für uns aber jetzt über die Jahre ja wirklich spannend zu beobachten, dass die Schönheit an den hohen Bergen oft nur eine Momentaufnahme ist. Wir haben zum Beispiel die Traversée Royale auf dem Mont Blanc. Das ist eine wunderbare Linie, hauptsächlich im Firn. Die haben wir vor einigen Jahren mal miteinander unternommen und das war eine der allerschönsten Touren für uns. Und einige Jahre später, da sind wir die Tour nur mal gegangen, da haben wir eine Reportage für ein Bergmagazin draus gemacht und da waren die Verhältnisse wirklich, wirklich grenzwertig. Und was zu guten Verhältnissen ein schöner 4 Grad ist, ist dann einfach nur mehr brüchiges Gelände, wo man wie auf rohen Eiern nur noch vorwärts kommt und was halt einfach so viel anspruchsvoller ist, wie wenn man die Tour in guten Verhältnissen erwischt und auch optisch ist nicht mehr ganz so das Wahre.
Genau, ja. Also Fotos schauen schön aus mit einem 4 Grad als wie mit einem brüchigen Schottergelände.
Und vor allem ist es einfach auch so viel gefährlicher. Also somit wandelt sich diese Schönheit halt auch massiv und von Jahr zu Jahr. Und ja.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir speziell auffällt an den Hochtouren, vor allem an die 4000er. Man kriegt die Folgen vom Klimawandel halt wirklich so hautnah präsentiert und man ist ja auch davon abhängig von den Verhältnissen. Und das einfach viel mehr, als man es auf jeder Wanderung oder vielleicht mittleren Bergtour im Tal vor Augen geführt kriegt. Und das ist schon was wir in den, wie lange sind wir jetzt in den Bergen unterwegs? In Summe vielleicht an die 20 Jahre oder so oder 15, 20 Jahre, wo man da echt schon enorme Veränderungen in unserer unter Anführungszeichen kurzen Zeit schon mitbekommt. Also es gibt einfach Touren, wo der Zustieg einfach, der ist nicht mehr möglich. Also man kommt durch den Firn nicht mehr zum Einstieg einer Felswand, weil einfach sich der Gletscher so weit zurückgezogen hat und das Gelände darunter zu gefährlich ist. Es gibt Hütten, die sind runtergefallen. Da denke ich jetzt nur an das Biwak am Kufner Grat, das Fursch Biwak, das ist 2022 vom Grat runtergefallen. Höchstwahrscheinlich, weil es halt der Boden instabil geworden ist mit Permafrost und Co.
Klettertouren, die plötzlich eine Seillänge nach unten wachsen und die Schlüsselseillängen direkt über den zurückgegangenen Gletscher liegen, dass man da eigentlich gar nicht mehr einfach in die richtige Tour hineinkommt.
Genau, also insofern kriegt man wirklich nochmal so bewusst vor Augen geführt, wie filigraner diese Schönheit da auf den Hochtouren ist und wie bedroht das ist von der Klimaerwärmung.
Würdet ihr denn sagen, dadurch hat sich auch so ein bisschen der Charakter der Berge verändert, wenn ihr das so gerade mit Sicht von oben betrachtet? Nicht nur die Optik verändert sich, auch einfach dieser Charakter von Touren doch dadurch.
Ja, durchaus. Also es gibt einige Touren, die werden ernsthafter, würde ich sagen. Und vor allem verändert sich auch das Zeitfenster. Also Touren, die wir früher im August unternommen haben, kann man jetzt vielleicht nur im Juni oder Juli begehen. Also natürlich wieder total individuell von Jahr zu Jahr betrachtet. Aber das ist für uns manchmal schon so, dass wir sagen, im August oder nach einer Hitzewelle gehen wir nicht mehr ins Hochgebirge. Da ist es einfach mittlerweile zu gefährlich. Und somit werden die Zeitfenster immer kürzer. Die Menschen, die gewisse Touren in den Westalpen oder gerade an so begehrten Zielen wie den 4000ern unternehmen möchten, die werden aber nicht weniger. Und somit ist das nicht die einfachste Situation, die man da meistern muss oder darf.
Wir können ja die Alpen mal so ein bisschen hinter uns lassen und über ein Abenteuer sprechen, das wir ganz am Anfang auch schon hier in dieser Podcast-Episode drin hatten. Das Abenteuer vom Manaslu. Man kann ja sagen, die Todeszone und die Lawine der Emotionen, das wäre vielleicht so eine Art Überschrift, die man diesem Abenteuer geben könnte, eine 8000er-Geschichte. Also ihr wolltet also noch höher hinaus, die 4000er habt ihr abgehakt, es sollte noch weiter nach oben gehen. War das so der Hintergrund?
Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen, dass wir die 4000 da abgehakt haben. Da gibt es noch okay. So viele schöne Routen. Also ja, wir sind jetzt zwar auf allen 4000 der Gipfeln der Alpen gestanden, aber es gibt ja noch ganz andere Routen. Da wird uns lang nicht langweilig.
Und vor allem gibt es ja viele 3000er oder 2000er.
Genau, abgesehen
okay,
davon.
Genau.
Ja.
Sehr schön,
ja. Nein, es ist wirklich, dass wir... Ja, wir zählen uns als Allround-Bergsteiger. Also am liebsten sind uns auch 4000er Touren, wo man alles braucht. Also wo man felsklettern muss, wo es Eispassagen gibt, wo man lange Zustiege hat, wo einfach alles zusammenkommt, wo man alles miteinander verbinden kann, auch alles zusammenpassen muss, dass so eine Tour dann gut funktioniert. Und in diesem Sinne ist ein 8000er halt einfach das, was einen dann irgendwie einmal reizt, sowas einmal zu sehen. Jetzt gar nicht, weil ich irgendwie großer Höhenbergsteiger werden möchte, aber mich hat es als Allround-Bergsteiger einfach einmal interessiert.
Es ist einfach so die nächste Dimension. Also genau wie ich zum Bergsteigen angefangen habe, da waren die Hausberge für mich schon das Größte und wirklich schöne Erfahrungen. Und dann waren halt einfach so die 3000er der nächste Schritt und die 4000er dann nur mal der nächste Schritt. Also es wird halt einfach alles im Gesamtpaket noch eine Spur größer und genauso ist es auch bei einem 8000er. Wenn man einfach einmal sich die Zeit nehmen kann für so ein Gesamtprojekt, dann ist das einfach die coole Erfahrung für mich dran, dass man einfach überall nur tiefer eintaucht, dass einfach die Zustiege nur länger werden, ja, die Kosten leider nur größer und die Entfernung, Distanz weiter. Aber das ist halt einfach alles für mich einfach nur mal so, ja, genau die nächstgrößere Dimension.
Ja, da ist ein 8000er halt nicht irgendwie wegen der technischen Schwierigkeit so spannend für uns, sondern wirklich wegen dem Gesamtprojekt. Man muss sich angefangen davon, dass man sich die Zeit nimmt, dass man sich gut vorbereitet. Also die Vorbereitung ist sowohl, was die Kondition betrifft, als auch, ja, dass man halt fit ist im Eis- und Firngelände. Aber natürlich auch, keine Ahnung, sei es medizinisch, dass man halt da so den Erste-Hilfe-Kurs unter Anführungszeichen um die Höhenmedizin auffrischt und sich da auch vorbereitet, dass man richtiges Zeitfenster auswählt, dass man vor Ort sich akklimatisiert, da in den Körper reinspürt, wenn man sie bereit fühlt, dass man einen Gipfelversuch vertreten kann und probieren kann, dass dann das Wetter passt, dass die Lawinenlage passt. Das sind einfach, also das ist praktisch das Puzzle mit 1000 Teilen dann, sozusagen.
Ihr habt es euch auch sogar noch extra schwer gemacht, ne? Also ihr habt auf Sherpas auch verzichtet. Ihr wolltet ohne Flaschensauerstoff da hoch. Das war alles so gewollt oder auch dann eine spontane Idee, wenn schon 8000er, dann doppelt und dreifach krass?
Das war für uns immer klar, dass künstlicher Sauerstoff für uns nicht interessant ist, weil da würde man einfach einen niedrigeren Berg aussuchen. Also wieso soll ich auf einen 8000er gehen und dann den mit künstlichem Sauerstoff auf, keine Ahnung, 6000 Meter reduzieren? Nein, das wäre für uns einfach nicht interessant. Soll jetzt überhaupt keine Kritik sein, wenn das wer macht. Also es kann ja jeder so in die Berge gehen, wie er mag. Und solange beides oder alle Seiten nebeneinander gut auskommen, ist das schon gut und kann ja jeder machen. Für uns hätte es einfach keinen Reiz gehabt, mit Sauerstoff zu gehen. Und genauso wollten wir halt einfach wir beide unterwegs sein, wir beide bergsteigen, so eigenständig wie möglich und da halt unsere Entscheidungen selbst treffen. Und das ist so das, ja, der Kernpunkt von dem Ganzen, was eigentlich spannend ist an dem. Also es ist weder so die reine Zahl 8000, noch irgendwie die technische Schwierigkeit. Wie gesagt, die ganzen Puzzleteile in eine Form bringen, die Entscheidungen treffen, das ist eigentlich das richtig spannende Gesamtprojekt.
Ja, und dann seid ihr gestartet. Gute Laune, ihr wolltet auf den Manaslu den 8000er besteigen. Dieses Abenteuer hat sich dann ein bisschen anders entwickelt, als ihr es geplant hattet. Wir haben es vorhin schon kurz besprochen. Wenn wir nochmal kurz diese Emotionen beschreiben. Wie habt ihr euch dann nach und nach hoch im Nachhinein gequält? Was ist so die Tage über passiert auf eurem Weg ganz nach oben?
Ja, wir sind einmal ungefähr 5 Tage vom letzten Ausgangspunkt, wo man mit dem Jeep hingebracht wird, ins Basislager getrackt. Da geht man auch schon über einen 5000 Meter hohen Pass. Und vom Basislager weg haben wir versucht, dass wir uns möglichst gut akklimatisieren. Sprich, da sind wir zweimal aufgestiegen, jedes Mal ein bisschen höher. Das eine Mal auf, ja, ich glaube 6100 Meter ungefähr, dann auf 6.500 und dann auf 7.000 Meter. Da haben wir schon ein bisschen von unserer Expedition nach Pakistan 2018. Da hat man den Gashaprom 2 probiert. Da haben wir schon so einen kleinen Eindruck gehabt, wie sich unser Körper so an die Höhe gewöhnt. Und das war natürlich auch wichtig, dass wir das am Manaslu schon ein bisschen gewusst haben. Mhm. Wie verträgt unser Körper die Höhe? Wann sind wir bereit?
Der große Unterschied am Gashaprom waren ganz wenig, nur ja, also keine 50 Bergsteiger im Basislager und keine Fixseile am Berg. Und am Manaslu war jetzt komplett der Gegenteil. Da waren was quasi fast vom Basislager bis zum Gipfel durchversichert mit Seilen. Und
400 Bergsteiger-Permits sind ausgeben worden.
Genau, also richtig viele Menschen unterwegs. Und die Verhältnisse waren eigentlich sehr schlecht, weil der Monsun nicht aufgehört hat in dieser Saison. Und nachdem aber so viele Menschen unterwegs waren, haben wir eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, da sehr oft eine gute Spur vorzufinden und haben uns trotz schlechtem Wetter da nach und nach akklimatisieren können und einmal unsere Ausrüstung hinauftragen. Also da hat jeder ungefähr so 20 Kilo schwere Rucksäcke geschleppt, was dann wirklich auch schon sehr, sehr auf den Körper schlägt und auf die ganzen Nerven, also bis hin zu, dass mir dann die Hände schon eingeschlafen sind, weil einfach so eine Belastung auf den Körper drückt. Also das ist schon was, was wir im Vorfeld durch lange Hochtouren an die 4000er ein bisschen trainiert haben, mit schwerem Rucksack unterwegs zu sein. Aber ja, das ist dann schon einmal eine Ausnahme-Challenge.
Genau, aber das ist ja wirklich so. Wir haben ja uns zuvor wirklich auch vorbereitet. Wir haben lange Hochtouren in den Westalpen gemacht im Sommer zuvor als Training. Also man stellt ja wirklich, oder man programmiert den Kopf so ein bisschen um auf, ja, wirklich lang mit schweren Rucksack gehen.
Und damit der Rucksack da nicht so leicht wird, haben wir hin und wieder den Gleitschirm auch eingepackt.
Also bei den Vorbereitungstouren, nicht am Manaslu. Genau. Also das ist auch so ein spannender Aspekt, dass man sich halt wirklich so ein großes Ziel vor Augen hat und sich gezielt auf das vorbereitet. Und dann gibt es halt keine kurzen, sonnigen Sportkletterrouten, sondern eher die langen Touren als Vorbereitung. Und genau, also würdest du mir jetzt noch 20 Kilo Rucksack fragen und 10 Stunden gehen, würde ich da auch sagen, na, habe ich eigentlich keine Lust drauf, aber ja, für 8000er gehört sowas einfach dazu.
Und das Geniale ist ja dann das, wenn man mal so ein großes Ziel vor Augen hat, dann finde ich, fühlt sich so ein 20-Kilo-Rucksack nur mehr wie 10 Kilo an. Dann weiß man einfach, wofür man das macht. Und ja, ich finde das dann, sicher ist das anstrengend, aber für meinen Kopf dann irgendwie ja gar nicht, weil ich einfach so drauf eingestellt bin und mich so drauf freue, dass ich endlich hier bin und das versuchen kann. Das geht dann schon viel leichter.
Ja, und irgendwann habt ihr dann gemerkt, die Situation ist vielleicht doch ein bisschen ernster für dich, Marlis. Irgendwann die Entscheidung, es geht an dieser Stelle einfach nicht weiter. Und du hast bewusst gesagt, Andi, wenn du willst, wenn es dein Traum ist, geh weiter. Ich schaff's alleine zurück ins Basislager. Diese Emotionen von damals, wir haben kurz schon vorhin drüber gesprochen, aber man spürt auch nach so vielen Jahren noch, ihr habt das noch sehr präsent, diese Geschichte. Und die Geschichte ging ja auch noch weiter. Andi, du bist ja dann alleine weiter, immer weiter Richtung Gipfel geklettert, gewandert. Wie war dieser Moment für dich, wo du Marlis hinter dir gelassen hast, wo du bewusst den ersten Schritt weiter nach vorne, nach oben gegangen bist?
Ja, das kann ich mir noch sehr gut erinnern. Das war wirklich, das waren nur einige sehr intensive Minuten, da wie ich alleine weitergestapft bin. Da habe ich wirklich auch Tränen in den Augen gehabt, weil unser Ziel war es einfach, gemeinsam auf einem 8000er stehen. Da habe ich gewusst, der Traum, der wird sich da jetzt nicht erfüllen. Von dem her war das wirklich nur sehr, sehr intensiv. Und es war für mich jetzt auch gar nicht so, dass ich mich schon am Gipfel stehen gesehen habe oder so. Ich habe eigentlich nur so im Kopf gehabt, ich probiere es einfach nur und mal schauen, wie weit ich komme. Und es ist dann schon noch erstaunlich anstrengend waren. Also bis 7400 Meter sind wir ja Jahre zuvor am Gashaprom schon mal gewesen. Also bis dahin habe ich meinen Körper oder die Höhe schon mal irgendwie gespürt gehabt. Aber wie es dann noch höher hinaufgegangen ist, so zwischen 7500 und 8000 Meter, das war echt nochmal so ein Aha-Erlebnis, wie die Luft dünner wird, die Leistungsfähigkeit nachlässt. Man macht wenige Schritte, muss wieder stehen bleiben und rasten und verschnaufen. Und ja, war schon ein sehr, sehr intensiver Aufstieg. Und wie gesagt, technisch nicht schwierig, aber einfach, dass man sich im Kopf so weit motiviert und aber auch trotzdem die Sinne geschärft hat, wie geht's einem, wie geht's dem Körper, was macht das Wetter. das gehört da auch noch dazu. Und von dem her extrem spannend gewesen. Was das Wetter angeht, habe ich dann auch schon bemerkt, dass leichte Wolken immer wieder mal aufgezogen sind auf den sonst strahlblauen Himmel. Aber die sind halt einmal kurz da gewesen und sind dann wieder weg gewesen. Ich habe so ein bisschen im Augenwinkel erkannt. Mhm. Und wie ich dann am Gipfel war, bin ich aber dann ganz im Nebel gesteckt. Wie ich vom Gipfel wieder den Abstieg angetreten habe, hat noch Schneesturm eingesetzt. Und ja, ab da ist mir zunehmend bewusst worden, dass das jetzt nicht mehr ganz so einfach wird, da runterkommen. Beziehungsweise, dass man sich jetzt keinen Fehler mehr erlauben darf und echt konzentriert sein muss. Ich habe zum Glück nur zwei Bergsteiger aus dem Iran angetroffen, die haben kurz vor dem Gipfel umgedreht und mit denen zusammen, also wir drei haben uns dann gemeinsam da durch den zunehmend hüfttiefen Schnee hinuntergewühlt, wir haben keine Sicht mehr gehabt, die Lawinengefahr ist extrem hoch schon gewesen und wir haben wirklich nur am Ende eine ordentliche Portion Glück gehabt, dass wir einmal die Zelte vom Lager 4 auf 7400 Meter gefunden haben. Wir haben dann dort in den zerfetzten Zelten so die Nacht verbringen können und am nächsten Tag nur den Abstieg machen können, wobei der einfach verdammt gefährlich war wegen der Neuschneemenge und der Lawinengefahr. Also ich bin selber noch in einer Lawine geraten, die hat mich zum Glück noch ungefähr, 50 Meter wieder ausgespuckt. Also war alles andere als geritzt, der Gipfelgang. Ich kann im Nachhinein auch jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so eine Freude am Gipfel gehabt habe oder irgendwie Gipfelglück oder irgendwas, weil ich war allein oben, ich habe keine Aussicht gehabt, ich habe nach 2 Minuten den Abstieg angetreten. Also ein Gipfelerfolg war es einmal definitiv nicht für mich. Ja, ich kann sagen, ich bin auf einem 8000er gestanden, nicht mehr und nicht weniger. Es war aber inzwischen für die Malis im Basislager auch alles andere als einfach.
Ja, glaube ich. Alles, du hast es ja mitbekommen, wie die Wetterverhältnisse immer wieder sich geändert haben, wie groß vielleicht auch die Gefahr da oben sein könnte, wie Andi sich da durchkämpft, konntest du dir bildhaft vorstellen. Wie war es für dich, dieses Gefühl, als du es selber erstmal wieder sicher runtergeschafft hattest? Wahrscheinlich ein bisschen Erleichterung, aber dann direkt wieder Puls hoch mitfiebern, oder?
Ja, es war durchaus ein Auf und Ab der Gefühle, weil als ich dann meinen Abstieg angetreten habe, war ich schon um 8 Uhr in der Früh wieder im Lager 3 und ich habe mich erstaunlicherweise schon so wieder richtig fit gefühlt. Es war einfach echt so die Höhe, die dünne Luft, die mir da einfach so viel Substanz gekostet hat und ja, ich habe mich da einfach wieder richtig gut gefühlt und habe aber trotzdem für mich war klar, das war einfach so die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe dann nur überlegt, ob ich da warten soll auf den Andi oder nicht, habe aber noch entschlossen, nachdem auch unser Zeitfenster für die Expedition schon am Ende war, dass ich jetzt ganz runtergehe ins Basislager und unsere ganze Ausrüstung einfach mitnehme. Also wir haben unten nur ein Zelt aufgebaut gehabt, das habe ich abgebaut und da alles mit eingepackt und im Andi nur Travel Lunch oben lassen, also was zum Essen. Oh und ja, wieder unten war unser im Basecamp, da waren sie erstaunt dass, oder erfreut, dass ich wieder da bin, aber eben so erstaunt, dass der Andi nicht war. Weil die Verhältnisse sind dann wirklich kritisch geworden. Also er hat gemeint, der Andi, dass er an dem Tag wieder runterkommt bis Mitternacht. Das habe ich mir mal mit meiner Hochrechnung nicht ganz für realistisch empfunden. Somit haben wir aber dann gedacht, passt schon, wenn er am nächsten Morgen dann wieder retour ist, dann ist es gut. Und da habe ich einfach drauf vertraut. Und ich habe da, glaube ich, auch schon, ich weiß nicht, 35 oder 40 Stunden nichts geschlafen, weil wir einfach die ganze Nacht durchmarschiert sind. Und ja, somit habe ich da mein Auge zugedrückt. Aber als am nächsten Tag dann habe ich mal meinen Daunenanzug zurückgebracht an eine sehr liebe Frau, die mir den geliehen hat. Dann haben wir einen Kaffee getrunken und dann sind wir vor das Basecamp rausgegangen. Und dann ist da eine riesengroße Lawine auf uns im Basislager zugedonnert. Und wir haben unseren Augen nicht getraut und sind einmal wieder zurück reingesprungen ins Zelt. Und zum Glück hat uns da nur so diese große Staublawine, einfach nur mehr diese Druckwelle erwischt. Und da ist im Basislager nichts passiert. Aber ja, das war halt der Zeitpunkt, wo für mich klar war, oh je, da geht es halt wirklich um alles und die Verhältnisse total angespannt. Und es waren noch einige Bergsteiger oben am Berg und das habe ich aber dann über Funk mitbekommen, dass auch alle im Abstieg sind. Der Andi und ich haben da kein Funkgerät dabei gehabt und somit habe ich längere Zeit nicht gewusst, wie es ihm da oben geht. Und das waren dann durchaus einmal so die schwersten Stunden auf dieser Expedition und ja wahrscheinlich auch in meinem Leben da zu warten.
Das glaube ich.
Und nicht zu wissen, was Sache ist.
Puh, aber umso schöner wahrscheinlich dann der Moment, Andi, als du abgekämpft unten ebenfalls im Basislager wieder angekommen bist. Wie war das? Ihr seid euch wahrscheinlich in die Arme gefallen, habt erstmal minutenlang euch einfach nur in den Armen gehalten. Diese Emotionen kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Das ist ja unbeschreiblich wahrscheinlich nach wie vor, oder?
Ja, ich muss sagen, mein Kopf oder mein Hirn war lange Zeit oder da viele Stunden in einem Überlebensmodus programmiert. Mhm. So habe ich es zumindest irgendwie in Erinnerung. Ich hab keine Angst gehabt, aber ich habe gewusst, dort oben im Schneesturm, ich muss einfach wirklich gut darauf achten, dass wir jetzt keinen Fehler machen und die Zelte finden und auch im weiteren Abstieg. Also im Nachhinein bin ich echt überrascht, welchen Fokus ich da gehabt habe und dass das gut funktioniert hat. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann so am späten Nachmittag, frühen Abend auf die letzte große Gletscherfläche unten vor dem Basislager gekommen bin. Da war dann so eine Abendstimmung und ich habe gewusst, wenn ich jetzt nicht nur in der Gletscherspalte reinfalle, dann sollte nichts mehr schief gehen. Aber die Spur war natürlich gut genug, also dass da keine Gefahr war. Und da in der Abendstimmung habe ich wirklich so gemerkt, wie mein Kopf so diesen Überlebensmodus wieder ausgeschalten hat. Und die Malis ist mir dann auch schon ein Stück entgegengekommen. Wir haben uns natürlich ja echt lange in den Armen gehalten. Und da ist wirklich nochmal so der ganze Film von der Expedition in meinem Kopf Revue passiert in Zeitraffer. Und wir sind dann gemeinsam runtergegangen zu unserem Basecamp. Da ist ja bei den meisten Agenturen üblich, also die im Basecamp da dich betreuen, dass du so eine kleine Gipfeltorte gebacken kriegst, also die natürlich am Benzinkocher gekocht wird und so weiter. Natürlich. Also manchmal mehr nach Benzin schmeckt als wie nach Torte, aber einfach eine richtig nette Geste und ja. Das war schon richtig cool. Aber ich muss sagen, so unterm Strich war ich in dem Moment, wie mir die Malis in die Arme genommen hat, ganz einfach froh, dass wir gute Entscheidungen getroffen haben und einfach gut berggestiegen sind und beide wieder gemeinsam gesund unten im Basecamp sind. Und das ist auch heute, also einige Jahre später, wenn ich mich da zurückerinnere, überhaupt nicht der Gipfel, an den ich mich als erstes erinnert, weil das waren 2 Minuten im Nebel, der Manaslu-Gipfel. Das ist überhaupt nicht das, was mir als erstes einfällt. Es ist vielmehr, dass wir beide gut berggestiegen sind, kann man sagen. Also wir haben gute Entscheidungen getroffen, wir haben das Beste daraus gemacht aus den herausfordernden Bedingungen und Verhältnissen und vor allem, wir sind einfach beide wieder gesund runter und nach Hause gekommen und das ist wirklich das, was mir einfällt. Also wir haben kurz Bergsteigen gemacht und das wollten wir machen. Und der Gipfel ist ja auf einem 8000er, aber eigentlich auch bei einer 4000er Tour in den Westalpen. Das ist so ein bisschen der Bonus, wenn alles zusammenpasst. Das wirklich Coole daran ist einfach, ja, die eigenen Entscheidungen treffen, selber Bergsteigen, komplexe Situationen, Verhältnisse meistern und gesund wieder runterkommen. Dann ist man erfolgreich. Gipfel ist so ein bisschen der Bonus.
Und wie ist für dich, Marlies? Willst du irgendwann nochmal auf einen 8000er oder reicht dir das jetzt erstmal nach diesem krassen Abenteuer?
Ich blicke halt einfach auch in ganz großer Dankbarkeit zurück und habe wahnsinnig viel mit eigenen Augen sehen und erleben dürfen. Und ich weiß nicht, ob es momentan, was man halt, weil halt dieser Andrang auf die ganz hohen Berge so gestiegen ist, ob ich genau das selber nur mal erleben mag. Also vielleicht lasse ich da einfach wieder mal ein paar Jahre über die Berge ziehen.
Ja.
Genau, also der Reiz, der Traum ist nicht ausgeträumt, gar nicht, weil ich würde wirklich so gerne mal so ganz weit oben stehen und auf die Welt blicken Aber es ist auch nicht so, dass ich mir denke, es muss jetzt unbedingt sein. Und ja, so momentan ist mir da, glaube ich, zu viel los.
Ach schön. Aber ich glaube, alle, die jetzt zuhören und vielleicht so ein bisschen Affinität gegenüber Hochtouren und dem Bergsteigen haben, ich glaube, da drücken euch jetzt auch alle die Daumen, dass ihr es vielleicht nochmal gemeinsam schafft, wenn ihr es euch denn dann irgendwann nochmal vornehmt. Wäre natürlich dann wieder ein spannendes Thema hier auch für den Rausgehört-Podcast, ist ja klar. Am Ende vielleicht noch kurz ein paar Tipps von euch für alle, die es auch mal ein bisschen höher angehen wollen, die vielleicht auch die 4000er hinter sich lassen, vielleicht auch mal ein bisschen Richtung 8000er schielen. Habt ihr so ein paar Tipps? Was ratet ihr Bergsteigerinnen und Bergsteigern, die es euch ein bisschen nachmachen wollen?
Ich glaube, nachmachen muss man nichts. Das Beste ist einfach einen eigenen Weg finden, zu träumen. Für uns war es schon 2015, unser erster hoher Berg war die Ammer der Plan. Hat uns einfach zu sehr an das Matterhorn erinnert, möglicherweise. Ist ein wahnsinnig schöner Berg und den haben wir auch für uns gemeinsam besteigen dürfen, wieder alleine ohne Sherpa und Träger. Und das war, ja, so mal das Hineinschnuppern und war ein super Einstieg für uns.
Genau, da haben wir einfach ja auch gemerkt, dass wir, ja, das war unsere erste wirklich große Expedition dann, da haben wir gemerkt, dass wir das auch gut machen. Es war überhaupt nicht so, dass wir dann gesagt haben, nächstes Jahr gleich wieder, sondern das hat eben einige Jahre gedauert, bis wir dann einmal nach Pakistan gereist sind. Aber wie man alles sagt, ich glaube, das Allerwichtigste ist, so in sich hineinspüren, was macht einem Spaß, wo möchte ich hin, Bergziele, Träume haben und ja, denen aus den Augen verlieren, auch wenn sie jetzt vielleicht noch zu hoch gesteckt sind oder unrealistisch erscheinen, aber so ein Ziel ist ja immer ein bisschen ein Wegweiser, wohin. Und wenn das Ziel richtig ist, ja, ist auch der Weg dorthin meistens ein ziemlich cooler Weg. Und der hat halt einfach uns über viel Hochtouren in den Westalpen geführt und ich möchte keine davon missen. Mhm. Und ich würde sagen, da ist auch noch ein wichtiger Aspekt, einfach ja, wirklich defensiv rangehen, sie ja, mit einfachen Touren herantasten. Also ich bin immer Fan davon, wenn man selber in die Berge geht und selber Entscheidungen trifft. Es ist aber auch voll okay, wenn man sich bei den ersten Touren an einen Bergführer hängt oder an einer Tour beim Alpenverein oder so. Ist auch voll okay. Also man sollte einfach ein bisschen wissen, wo die Grenzen sind und genug weit drunter bleiben, sie langsam rantasten. Gerade bei den 4000er, da gibt es schöne, einfache Touren, man kann sie immer steigern, lernt extrem viel dabei und genau, ich glaube, dann findet man für sich selber schon raus, ob das Projekt nur ein Stück größer sein darf oder nicht.
Perfekt. Ab in die Berge, ich glaube, das kann man am Ende allen da draußen raten, die immer schon so ein bisschen überlegt haben, vielleicht klein anfangen, auf jeden Fall mit gutem Equipment in die Berge gehen und dann wird es auf jeden Fall ein tolles Abenteuer, egal wie viel Höhenmeter am Ende dann zusammenkommen. Es gibt übrigens noch zwei andere Episoden hier im Rausgehört-Podcast, die ich euch gerne empfehlen möchte und zwar Episode Nummer 18 mit Robert Jasper, der hat damals berichtet über Solotouren im Alpinbereich. Da hat er schon sehr viele spannende Abenteuer ebenfalls erlebt, genau wie ihr. Und natürlich Rausgehört Nummer 20 mit Julia Schulz und Alex von Melle, die liebe Kollegin war auch mit dabei damals. Da ging es um die Seven Summits, die höchsten Gipfel aller Kontinente und einen sehr, sehr spannenden, fast zufällig gewonnenen Wettbewerb. Das alles vielleicht wunderbar, um weiterzuhören nach dieser Rausgehört-Episode. Ja, sehr schön, Mensch. Marlis, Andi, toll von euch mal wieder gehört zu haben und auch diesen anderen Aspekt von euch mal kennengelernt zu haben, nämlich diesen Manaslu und auch diese spannende, tragische Entscheidung, die ihr treffen musstet, aber auch dieses Happy End am Ende zu hören. Ihr seid nach wie vor gemeinsam unterwegs und ein glückliches Paar. Vielen Dank, dass ihr zu Gast gewesen seid, erneut hier bei Rausgehört.
Ja, sehr gern. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank. Und jetzt raus mit uns.
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Rausgehört ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Globetrotter Ausrüstung. Host Joris Alexander Krug. Redaktion und Konzeption Tristan Eggers. Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden und Informationen zu Rausgehört auf globetrotter.de/rausgehört.
Die Polizei bittet um deine Mithilfe im Podcast Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle.
Der Neujahrsabend 2001. Eine 15-Jährige verschwindet an einer Bushaltestelle. Ohne Spur, ohne Abschied. Bis heute wartet ihre Familie auf Antworten. Ich bin Mike Matthes und in Licht ins Dunkel spreche ich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern über den Fall Katrin Konert. Den bringen sie jetzt nochmal in die Öffentlichkeit und hoffen auf neue Hinweise.
Licht ins Dunkel und der Fall Katrin Konert. Ab 3. Dezember wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt und auf podcastfabrik.de.